dass das Wesen der Versuchung darin bestünde, man müsste eingrenzen manchmal, das Verheißene vor der Zeit anzubieten, beziehungsweise wahrscheinlich bekommen zu wollen. Ist nicht auch Jakob der Versuchung unterlegen, indem er der Erfüllung der Verheißung mit eigenen Mitteln nachgeholfen hatte? Ja, das ist sein Fehler, dass er im Fleisch mit eigenem Eifer mithelfen will, die Verheißung Gottes zu verwirklichen. Das geschieht nicht nur einmal in der Schrift. Das geschieht überall dort, wo wir Gottes Werk nach eigenem Gutdünken fördern wollen, vorantreiben wollen, wo wir unsere Methoden, unsere Auffassungen, unsere Energie einsetzen, anstatt uns wirklich zu fragen, wie will Gott, dass sein Wille getan wird. Wir sollten eigentlich das Vaterunser etwas ergänzen. Dein Wille geschehe nach deinem Willen. Ja. Dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel, und zwar nach deinem Willen, so wie du es willst, nicht nach unserer Vorstellung. Wir beten zwar manchmal, dein Reich komme, aber dabei denken wir oft an unser Reich, nicht wahr? Mein Reich komme. Ja, das war die Sünde Jakobs. Nicht, dass er hinterlistig war. Nun, er war klug, er hat seinen Kopf gebraucht, aber eben, wie gesagt, nicht immer auf die rechte Weise, wie auch wir das manchmal nicht tun. Ja, die nächste Frage. Was sind die Kennzeichen einer seelischen Persönlichkeit? Und gemeint ist hier wahrscheinlich seelisch im unguten Sinne, also negativen Sinne. Und wie gelangt man zur nüchternen, reifen Person? Eine sehr gute Frage, bei der ich schon nachdenken musste. Ja, wie sieht das denn aus? Es ist manchmal schwer, etwas zu verallgemeinern. Das Seelische kann sehr verschiedene Formen annehmen, nicht wahr? Aber ich darf vielleicht einige Stichwörter nennen. Zum Beispiel, auch wenn ich mein eigenes Leben überblicke, das Bedürfnis beim Beten und Lesen des Wortes empfinden zu wollen oder zu empfinden. Das ist seelisch. Anstatt das Wort einfach so zu nehmen, wie es da geschrieben steht, bete ich, Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Das heißt, das genügt nicht, dass ich die Bibel vor mir habe. Jetzt will ich noch ein zweites erleben gleichsam. Ich möchte jetzt in der stillen Zeit das Wort erleben. Das kann seelisches sein. Das Bedürfnis beim Lesen des Wortes, etwas erleben oder etwas empfinden zu müssen. Oder beim Beten, dass man sich so hineinsteigert und anfängt zu weinen vielleicht noch und so weiter. Nun gibt es ein echtes Beten, das die Seele mitnimmt, ja, das stimmt. Aber allzu oft kommt es nicht vom Heiligen Geist, sondern wir selbst steigen uns in etwas hinein. Und ich muss immer wieder beten, Herr, lass mich wirklich echt sein vor dir. Wir müssen beten, dass wir ehrlich werden vor Gott, stille werden, manchmal auch nicht beten und einmal uns Zeit nehmen, einiges zu bedenken. Wo stehe ich denn eigentlich? Wie sieht Gott mich? Ich habe ja nicht einen so persönlichen Gott, dass er nur für mich da wäre. Ja? Ich bin nicht sein Liebling, sodass er mich mit besonderen Handschuhen behandeln würde, ja. Ich bin nur einer unter vielen Gotteskindern. Er ist für mich da, das stimmt. Und ich darf nicht so tun, als Gott bei mir so gleichsam Konzessionen machen würde. Ja, die anderen, bei denen ist er strikt, ja, aber mir kann er schon mal ein bisschen Nachsicht üben. Ja. So beten wir manchmal. Ich ertappe mich dabei, dass ich so dieses Empfinden habe. Danke. Ja, kann man schon gebrauchen. Oder überhaupt das Bedürfnis zu erleben. Wir kennen diese Gottesdienste heute, wo man mittels Sinnlichen nun Gott erleben will. Da hieß es in einer Pro-Christ-Veranstaltung, überall in den Säulen konnte man es lesen. Gott, wie hieß es? Komm, erlebe Gottes Wort. Ja. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellte. Ich denke, man hat schon ein bisschen mitgeholfen, das zu erleben, gleichsam. Das zu einem Erlebnis zu machen. Ein anderes Kennzeichen wäre, dass solche Menschen tendieren, unstabil zu sein, etwas hin und her gezogen, wenn nicht geworfen, dann aber doch gezogen. Sie lassen sich beeinflussen von dem, was in die Augen fällt. Wenn ein Redner sehr eindrucksvoll spricht, dann war er ein guter Redner. Nicht, wenn er, es wird nicht so sehr gefragt nach dem Inhalt, sondern wenn er wirklich so eindrücklich sprach, dann war es eine gute Versammlung, nicht wahr? Oder wenn der Chor ganz besonders schön gesungen hat. Ich frage mich manchmal, haben wir denn wirklich gehört, was gesungen wurde? Oder denke ich nach über das, was ich singe, die Worte selbst? Ich habe viel gesungen in meinem Leben, auch in kleineren Gruppen, auch alleine. Und ich befürchte, es war manchmal ein Großteil davon Seelisches. Ja. Man hat das genossen. Man kann die Harmonie genießen. Warum ist Männergesang oder nur Frauengesang so schön? Weil die Intervalle näher beieinander liegen in der Harmonie. Ja. Bei einem gemischten Chor sind die Frauentöne weiter von den Männertönen entfernt. Und das gibt dann eine breitere Spanne. Aber wenn jetzt Männerstimmen alle vier Stimmen singen, da sind sie näher zusammen. Und das gibt eine sehr geschlossene und feste Harmonie. Und das kann mitziehen, ja. Das habe ich genossen in meiner Jugend. Und das hat dazu beigetragen, dass ich selbst anfing, einen solchen Ensemble zu singen. Man muss vorsichtig sein, dass es nicht im seelischen, im geschaffenen Bereich stehen bleibt, im Äußerlichen und nicht die Worte, wir sind nicht wortorientiert. Der Bruder Graul, der viel gearbeitet hat auf dem Gebiet der Musik und sich gefragt, was ist denn eigentlich gute christliche Musik? Der hat eine Mitte gefunden, ein Zentrum. Musik muss wortorientiert sein. Das Wort trifft meinen Geist und der Geist denkt und nimmt die Seele dann mit. Die Seele muss nachgezogen werden, nicht vorangehen und dann gleichsam noch den Geist vielleicht so mitnehmen. Was fällt mir in die Augen oder was beeindruckt mich? Das, was so äußerlich auf die Sinne Eindruck macht? Wenn wir eine Feier haben, sei es das Abendmahl, die Taufe, eine Gedenkfeier, was ist dabei schön? Das schöne Musik, so fein, so leise, so feierlich, ja, die Gewänder, das, was in die Augen fällt. Wir sind nicht gefeit gegen die Versuchung, einen Gottesdienst genauso genießen wie ein Katholik oder wie ein Orthodoxe. Unsere Gottesdienste können sich ganz auch in dem äußerlichen Bereich ablaufen. Wir müssen vorsichtig sein, dass die Schönheit, das Gute im Gottesdienst nicht darin primär liegt. Ich bin sehr für die Kunst. Ich bin sehr für Perfektionismus. Ich bin sehr dafür, dass man es richtig und gut macht und dass der Ton in die Mitte getroffen wird und nicht unten, ja. Aber dann, wenn es auf Kosten des Inhalts geht, dann lieber unfertig, dann lieber nicht so schön, wenn dadurch Gott zum Tragen kommt. Gott tut das manchmal bewusst so, dass er Werkzeuge gebraucht, die merkwürdig sind und die unvollkommen sind. Tut das ganz bewusst, damit er ins Auge fällt, damit sein Wort zum Tragen kommt. Das wäre vielleicht ein Merkmal. Oder die Unfähigkeit, sich denkend zu konzentrieren. Das bringt es mit sich, wenn der Genuss eher das ist, was in die Ohren oder in die Augen oder in die Sinne überhaupt fällt, dann ist man nicht mehr fähig, sich zu konzentrieren, wo nur Worte oder Gedanken sind. Das wird dann langweilig. Und dann beginnt man zu träumen. Und übrigens ist das auch noch ein Kennzeichen. Ich habe es bei mir gemerkt. Dann ist es so schön, dann einmal im Sessel sich zu lehnen und mal so zu träumen von der alten Zeit. Oh, das war so schön, ja. Oder man stellt sich das vor, wie könnte es sein, ja. Oder was könnte ich nicht tun? Und dann macht man Pläne, ja. Und bevor man es merkt, sind 5 Minuten vorbei. 10 Minuten, eine halbe Stunde, ja. Verträumt. Man fantasiert. Das ist auch die Gefahr der Romane, auch christlicher Romane, dass man sich in Gedanken mit etwas beschäftigt, das nicht wirklich Realität ist. Nüchtern sein heißt bei der Realität bleiben. Wir sind hier nur vorübergehend. Suchen wir auch nicht in den Träumen unser Paradies. Ja. Das wären einige Kennzeichen. Wie gelangt man, die weitere Frage, wie gelangt man zur nüchternen, reifen Person? Viel Wort Gottes lesen. Wort. Den Geist mit Gottes Gedanken füllen, denn das ist der Schlüssel. Geist, Seele, Leib, die Reihenfolge. Selbstbeherrschung heißt, vom Geist her, das ist die Zentrale unserer Persönlichkeit, von dort sich zu beherrschen, nüchtern bleiben, Realität. Wenn das die Reihenfolge ist, dann kann es echte Begeisterung geben, die aber immer eine gewisse Grenze kennt. Beim Fröhlichsein auf der Hochzeit oder bei irgendeiner Feier oder einer Gesellschaft, immer beherrscht. Fröhlich ja, aber immer bewusst, es sind Grenzen. Das Fleisch will immer ausufern, ja? Ins Diesseitige, ja? Und immer die Grenze da. Das geschieht, wenn wir voll des Wortes Gottes sind. Dann kann der Heilige Geist da immer wieder Wache stehen. Pass mal auf, Herbert. Die Anekdote war über die Grenze hinaus, ja? Wort Gottes lesen. Oder wenn man das Wort Gottes hört in der Verkündigung, bereit zu sein, vielleicht Notizen sich zu machen. Das heißt, man beschäftigt sich mit dem Inhalt. Ja? Übrigens, seelisch sind auch die Leute, die sich aufhalten an dem Unvollkommenen in einer Predigt. Ja? Da gibt es die Tendenz unter Jugendlichen, sich lustig zu machen, wie über den plattdeutschen Akzent des Hochdeutschen, einige Geschwister, ja. Das ist auch seelisch. Ja. Es gibt auch eine gewisse Gesetzlichkeit, eine falsche, bei denen, die frei, ohne Gesetz leben wollen. Warum? Sie orientieren sich am Gesetz. Sie wollen das Gesetz nicht, aber das ist ihr Maßstab. Ja? Sie sind nur auf der anderen Seite, aber orientieren sich am Gesetz und denken vom Gesetz aus. Sie wollen also nicht innerhalb des Zauns sein, sondern außerhalb sein. Anstatt, dass sie wirklich frei sind und frei sich an dem Denken Gottes orientieren. Und geheilt wird man von der Träumerei und von dem Seelischen, wenn man ganz bewusst Bibelverse auswendig lernt. Und dabei sollte man bleiben. Tag für Tag sollte man repetieren. Immer wieder sollten neue hinzukommen. Man sollte sich Bibelverse merken. Ich kann Geschwister nicht verstehen, die eine halbe Stunde vorher schon zum Saal kommen und da einfach sitzen. Ich frage mich, was sie tun. Ich will nicht behaupten, dass sie nichts tun, aber ich frage mich, was sie da machen. Werden hier 15 Minuten vor dem Singen vergeudet? Womit beschäftigt man sich? Ich hatte einen Mitstudenten, der, wenn der in die Versammlung ging, dann hat er ein Gesangbuch genommen und dann hat er angefangen, wenn da nichts lief, es war schon vorher, nun hat er sich mit einem Lied beschäftigt, mit dem Inhalt, ja. So kann man die sich wirklich aufbauen. Das sind gute Gedanken in diesen Liedern, nicht alle. Wir sollten uns, auch dieses Lied, das Lied sollte einiges durchgestrichen bekommen. Aber das ist fast in jedem Gesangbuch der Fall. Mächtige Ströme des Segens, ja. Streichen Sie mal einiges da durch, bitte, ja. Wir haben es im Quartett, Männerquartett, früher mit Lust gesungen, ja. Von Versammlung zu Versammlung. Aber das ist eine Bitte, ein Lied, das pfingsterliches Lied. Wir wissen nicht manchmal, hier oben stehen amerikanische Dichter oder Komponisten, ja. Ihr wisst manchmal nicht, was dahinter steckt, aus welcher Geistesbewegung sie kamen. Ich habe schon lange gesucht, das ist Daniel Whittle, der das Buch, die Worte dazu geschrieben hat. Und ich habe lange gesucht, wo kommt er her? Ich finde ihn nicht in den Lexika. Ich hoffe eines Tages seinen Hintergrund feststellen zu können. Aber es kann doch sein, dass die deutsche Übersetzung fehlerhaft ist. Manchmal ist die deutsche Übersetzung nicht besser, ist schlechter als die englischen Worte. Also ich muss mal die englischen Worte prüfen. Showers of blessing. Ja, das ist auch so eine Bitte um Erweckung, aber so schon ein bisschen in diese pfingstliche Richtung hinein. Also, Wort Gottes auswendig lernen, sich füllen. Und dann weiter. Man sollte eine Bereitschaft entwickeln zur Selbstdisziplin. Nicht nur zur Selbstdisziplin, sondern auch dazu, dass man bereit ist, dass andere einen korrigieren. Auch wenn sie es nicht manchmal in der richtigen Art und Weise tun, aber ich soll hinhören. Die Art und Weise war vielleicht verkehrt, aber das heißt nicht, dass der Inhalt verkehrt war. Darf ich da etwas mitnehmen? Ja? Ich will bereit sein, mich in Schranken zu halten oder in Schranken gehalten zu werden. Und das heißt, zum Leiden Bereitschaft sein, zum Verzicht, zum Unangenehmen bereit zu sein. Nicht einmal aufgebären oder, ist das richtig? Aufbegehren, also. Nicht aufbegehren, wenn mir etwas nicht passt. Ja. Nicht launenorientiert sein. Man muss einmal seinen Launen beherrschen. Nicht seinen Launen nachgeben. Und was ich für gut finden würde, ist, dass man sich in einer bestimmten Aufgabe bewährt. Seelische Christen brauchen eine Aufgabe, in der sie auf einen wegbegrenzten Kanal, innerhalb einer Wegbegrenzung einen Weg gehen müssen, in dem sie sich halten müssen und sich bewähren müssen. Tag für Tag dasselbe tun, Tag für Tag dabei bleiben. Ja, das ist gut für uns. Wir brauchen das. Und letztlich, es ist eine große Hilfe, wenn man alleine ist und laut betet, sodass man weiß, was man bittet, sich Rechenschaft gibt über das, was man sagt und sich Zeit nimmt dafür. Nicht nur 5 Minuten, sondern man kann auch spazieren gehen oder hin und her im Zimmer gehen. Und wenn man merkt, man wird müde, dann eine andere Stellung einnehmen. Wenn man merkt, man sollte schlafen gehen, dann aufhören zu beten, dann schlafen gehen. Aber manchmal müssen wir müssen abwägen, was jetzt dran ist an Aufgabe. Ist es meine Aufgabe zu schlafen oder ist es meine Aufgabe zu beten oder ist es meine Aufgabe, einen Brief zu schreiben? Das muss ich abklären, das ist klar. Aber wenn ich weiß, jetzt ist das Beten dran, dann ist es gut, wenn man alleine ist, wo man laut beten kann und dann auch wirklich sich Zeit nehmen und dich dazu setzen, nicht hinsetzen, sondern sich durchsetzen. Also jetzt will ich einmal reden. Die Schwierigkeit beim Beten ist ja, dass niemand antwortet, nicht wahr? Alles ist still. Ich fühle nichts, ich sehe nichts und so weiter. Man muss dann einfach wissen vom Wort Gottes her, Gott ist schon da, ja? Er hört mich und ich darf ihm alles sagen und er notiert alles, was ich sage. Vom Wort her wird mein Gebet also genährt und motiviert. Ja? Und so lernt man nüchtern zu sein, reif, man wird selbstständig, man bekennt seine Sünden, man nährt sich und so weiter. Das ist Reife. Und noch einmal, zur Reife gehört dann, dass man darüber hinauskommt, nicht nur sich selbst pflegen kann geistlich, sondern dass man dann auch dazu kommt, anderen helfen zu können. Sie zu waschen, sie zu einkleiden, ihnen zu helfen, die Schritte zu tun, wie man das bei Kindern tut, ja. Lasten zu tragen, deshalb die Aufgaben und so weiter. Das war einiges zu dieser Frage. Dann war eine Frage zu Hebräer Kapitel 12, Vers 22. Hebräer 12, Vers 22. Sondern ihr seid hingekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebenden Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, der Gesamtfestversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmeln eingetragen. Geht noch in Vers 23 hinein. In diesem Text, das ich habe mit Vers 22 angefangen zu lesen, man sollte mit Vers 18 beginnen, und auch der Text ab Vers 18 schließt sich an die Worte über Esau an. Es lohnt sich also, den Zusammenhang versuchen festzustellen. Aber wenn wir ab Vers 18 jetzt den Text betrachten, dann haben wir zwei Bereiche einander gegenübergestellt. Das alttestamentliche, der alttestamentliche Gottesdienst oder die alttestamentliche Szene und die neutestamentliche Szene. Die alttestamentliche Szene, der Gottesdienst oder die Sache mit Gott, schien eine greifbar nahe zu sein. 18 und 19. Ihr seid nicht hingekommen zu einem berührbaren Berge, die Sinne, ja, man kann ihn berühren, hier ist der Berg Sinai, und angezündeten Feuer und einer dicken Wolke und Finsternis und starkem Winde und Posaunenschall und einer redenden Stimme, die, so war die Gegenbitte der Hörer, nicht mehr mit einem Wort an sie gerichtet sein möge oder möchte. Denn sie ertrugen nicht das Gebotene, und wenn ein Tier den Berg anrühren sollte, musste es gesteinigt oder mittels Pfeil erschossen werden. Und so furchtsam war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich habe Angst und zittere. Ja, da wird Mose einmal etwas kleiner gemacht in den Augen der Leser, ja, so wie er wirklich war, der wirkliche Mose, nicht der Verträumte, der Mose in der Fantasie. Also der alttestamentliche Gottesdienst von Sinai her schien greifbar nahe zu sein, und doch betonte er die Ferne. Was war die Stiftshütte? Eine Mauer. Eine gewisse Einladung, Gott zu nahen, aber da wieder eine Grenze. Der Vorhang, nur der Priester darf hin, ja. Überhaupt die Priester waren ja die Mittler im Gottesdienst. Also in einem gewissen Sinne schien es dem Menschen nahe zu kommen über die Sinne. Auf der anderen Seite war es eine Betonung der Entfernung, dass man Gott nicht nahe kam. Aber wie ist es beim Neutestamentlichen? 22 bis 24. Für die irdischen Augen ist das Himmlische unsichtbar, aber im Geiste ist man angekommen. Ganz umgekehrt, ja? Es ist etwas Himmlisches und nicht Irdisches. Das Alttestamentliche stand sehr stark im Zeichen des Irdischen. Das Neutestamentliche steht sehr stark im Zeichen des Himmlischen. Dafür fiel das Alttestamentliche in die Augen, das heißt, war erlebbar gleichsam. Das Neutestamentliche ist nicht mit Sinnen greifbar. Das Alttestamentliche betont die Entfernung, aber das Neutestamentliche zeigt uns, dass wir wirklich angekommen sind, aber im Geiste angekommen. Das Sinnliche wird nachgezogen, wenn Jesus kommt. Wir sind nicht gekommen zu etwas Berührbarem, zu einer Stadt, zu einer Kirche, zu einem Ort, zu etwas, das in die Augen oder in die Ohren fällt. Wir sind gekommen zum himmlischen Berge, der nicht sichtbar ist, zum himmlischen Jerusalem, zur himmlischen Stadt, die noch kommen soll, zu Menschen, die wir nicht sehen. Aber was heißt das, gekommen? Das heißt nicht, dass wir die Unsichtbaren erleben wollen. Wir wollen nicht Gemeinschaft haben mit Verstorbenen. Wenn der Schreiber sagt, wir sind zu ihnen gekommen, dann ist das von Gottes Warte aus. Wir dürfen wissen, wir sind in der Familie Gottes, und wenn in der Familie Gottes, dann gehören wir zu denen, die schon angekommen sind, zur Gemeinde der Erstgeborenen. Unsere Gemeinschaft aber, unsere aktuelle, geschieht mit denen, die noch in diesem Leben sind. Der Tod bleibt eine reale Grenze für die Gemeinschaft. Auch wenn der Apostel, vielleicht das kann man hier auch noch hin in diesem Zusammenhang sagen, wenn der Apostel sagt, in Christus ist weder Mann noch Frau, dann hebt das die Schöpfung, den Schöpfungsaspekt unseres Lebens nicht auf. Unser Leben hier auf der Erde wird im Greifbaren gelebt. Deshalb sollen wir unsere Leiber dem Herrn darbringen, denn mit unserem Leib und mit unserem Leib in einer Diesseitigkeit wird Gott gedient. Mit unseren Händen, mit unseren Ohren, mit unseren Augen und von den Geschlechtern. Und jedes Geschlecht hat seinen Platz. Und jedes Alter hat seinen Platz. Und jede Begabung hat seinen Platz. Das bleibt. Wir brauchen Papier, um Bibeln zu machen. Wir brauchen Lautsprecher und so weiter. Wir brauchen Gesangbücher. Nur soll das nicht in den Vordergrund gerückt werden. Sie sollen Diener bleiben. Sie sollen nicht Meister werden. Das war Hebräer 12, Vers 22 und 23.